Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie viel Meinungsfreiheit gibt es in unserem Land wirklich? Im Grundgesetz der Bundesrepublik heißt es ja dazu bei den Grundrechten, etwa in Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und in Artikel 5 wird dann gesagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Und dann heißt es nochmal, eine Zensur findet nicht statt. Soweit das Grundgesetz. In der öffentlichen Diskussion mehren sich dagegen in letzter Zeit Stimmen, die in eine andere Richtung zielen. Erst im Dezember 2007, kurz vor Weihnachten, erschien in der Zeit ein großer Aufsatz mit dem Titel »Gott ist gefährlich«. So human Religion auch scheinen mag, sie birgt stets einen totalitären Kern. Zitat Ende. So im Dezember in der Zeit. Und da schreibt der bekannte Münchner Soziologe Ulrich Beck. Und er meint mit dieser Gefahr nicht etwa nur den Islam mit seinem eindeutigen Gewaltpotenzial, sondern alle sogenannten monotheistischen, also an einen Gott glaubenden Religionen. Die Juden genauso und die Christen auch. Unter Verdacht stehen für Beck alle jene, die von der Wahrheit ihres Glaubens fest überzeugt sind. Und das heißt zugleich, sie sind ebenfalls davon überzeugt, dass die Gegenposition nicht recht hat. Das ist ja logisch. Ich erinnere etwa an den Rabbiner Walter Homolka, den ich vor einiger Zeit zitiert hatte. Der hatte behauptet, die Christen hätten Jesus völlig falsch verstanden. Jesus selbst habe sich niemals für Gottes Sohn gehalten. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Homolka Unrecht hat. Und dennoch muss es in unserem Land möglich sein, dieses alles offen zu sagen. Jeder Mensch, der seinen eigenen Glauben ernst nimmt, muss die anderen Positionen für falsch halten. Sobald man näher an die Religion herangeht, merkt man, dass im Kern jede Religion, auch die östlichen, einen absoluten Anspruch erhebt. Einen Anspruch auf Wahrheit, einen Anspruch auf offenbarte Wahrheit und demzufolge schließen die anderen Religionen vom Heil und von der Wahrheit aus. Professor Beck nennt solche Gläubigen verächtlich die Endlosstreiter. Also diejenigen, die es immer noch nicht kapiert haben, was eigentlich die Stunde geschlagen hat. Ja, und mehr noch, er unterstellt ihnen, die Menschenwürde der Andersdenkenden im Zweifelsfalle zu missachten. Also sie hätten die Tendenz, wörtlich zu einer wechselseitigen Verteufelung der Fremdgläubigen, deren menschliche Würde zur Disposition steht. Zitat Ende. Das heißt auf Deutsch, wer einen festen Glauben hat, steht in der Gefahr, den Andersdenkenden fertig zu machen. Das behauptet Beck hier. Und am Ende empfiehlt der Wissenschaftler ein völlig neues Denken. Man solle endlich aufhören, um die Wahrheit zu ringen. Soll man endlich damit aufhören? Endlich alle absoluten Positionen fahren lassen. Noch einmal Zitat. Heute entscheidet die Frage, inwieweit Wahrheit durch Frieden ersetzt werden kann. Über die Fortsetzung der Menschheit. Inwiefern Wahrheit durch Frieden ersetzt werden kann, das entscheide über die Fortsetzung der Menschheit, sagt Beck. Das heißt, wem der Frieden lieb ist, ja, wer gar den Fortbestand der Menschheit nicht aufs Spiel setzen will, der muss endlich die Wahrheitsfrage aufgeben. Der muss auf leidenschaftliche Wahrheitsbekenntnisse verzichten. Und der muss in der Folge dann auch aufhören, natürlich zu missionieren. Der Münchner Soziologe ist kein Einzelfall mit dieser Meinung. Schon einen Monat später, im Januar 2008, wirklich 2008, da schlug der Philosoph Peter Sloterdijk mit einem Aufsatz in der Zeitschrift Cicero genau in die gleiche Kerbe. Und er rief denen, die an Wahrheit festhalten, im Sinne von religiöser Wahrheit zu, zivilisiert euch endlich. Ich frage mich wohl, was Professor Beck zu Apostel Petrus gesagt hätte. Wenn Professor Beck dabei gewesen wäre oder Professor Sloterdijk an jenem spannenden Tag in Jerusalem, von dem unser Predigttext erzählt. Da hat Petrus nämlich genau das gemacht, was Beck für friedensgefährdend erklärt. Da hat Petrus gewagt, eine feste Wahrheit zu behaupten. Und nun gut, das hätte man vielleicht noch irgendwie hinnehmen können. Aber Petrus hat noch mehr gesagt. Und seitdem haben alle Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, sich ein Beispiel an Petrus genommen. Und auch wir hier in der bekennenden evangelischen Gemeinde Hannover, hoffentlich. Was war passiert? An einer Pforte des Tempels waren sie auf diesen gelähmten Mann gestoßen, Petrus und sein Kollege Johannes. Der hatte um etwas Almosen gebeten. Und sie haben gesagt, wir haben etwas viel Besseres für dich. Nicht Silber und Gold, sondern im Namen Jesu Christi, steh auf, sei gesund. Und dieser Mann hat erlebt, was er nie zu hoffen gewagt hätte. Er war geheilt worden von einer Sekunde auf die andere und die Nachricht hatte sich im Tempelbezirk schnellstens ausgebreitet. Wir hatten das gesehen. Und als der Menschenauflauf dann immer größer geworden war, hat Petrus die Gelegenheit für eine öffentliche Erklärung genutzt. Und er hat gesagt, nicht wir haben diesen Mann, den ihr alle kennt, geheilt, sondern der auferstandene Jesus Christus. In seiner Kraft haben wir das getan. Er hat die Macht des Todes überwunden. Und dann hat Petrus gesagt, wer ist dieser Jesus? Er hat ihn vorgestellt, diesen Menschen. Und hat die Geschichte des Jesus Christus erzählt, wie er, genau wie es die alttestamentlichen Schriften vorhergesagt hatten, geboren wurde, gelebt hat, gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und er hat gesagt, und nun glaubt auch ihr an ihn. Er ist auch für euch gekommen. Wenn ihr mit dem lebendigen Gott ins Reine kommen wollt, hat Petrus gesagt, dann braucht ihr Jesus. Er ist der wahre Retter, der wahre Messias, der seit Jahrhunderten angekündigt war. Und keiner von uns kann es sich leisten, Jesus Christus abzulehnen. So hatte Petrus gepredigt, noch dazu im äußeren Bereich des Tempels, dort in der Salomo-Halle. Und offensichtlich hat er ziemlich ausführlich gepredigt. Das Ganze war schon am Nachmittag losgegangen, lesen wir in Kapitel 3. Lukas bringt uns hier eine Zusammenfassung. Möglicherweise gab es dann hinterher noch Gespräche und Diskussionen, wie das so ist. Petrus ist unterstützt worden von Johannes, seinem Apostelkollegen. Und eine Zeit lang haben die Tempelaufseher sie wirklich gewähren lassen. Aber darüber ist es Abend geworden. Und wahrscheinlich soll der Tempelbereich jetzt für den öffentlichen Betrieb geschlossen werden. Und da genau beginnt unser neuer Bericht, den sie vor sich haben. Kapitel 4 vom Anfang an. Offensichtlich kommt nicht nur ein Hausmeister oder ein Ordnungsbeamter vorbei, um abzuriegeln, sondern es rauscht gleich eine ganze Truppe heran. Und ich lade Sie jetzt ein, das mitzuverfolgen auf Ihrem Zettel, Kapitel 4, Abvers 1. Es ist also Abend geworden im Tempelbereich. Und während sie, nämlich Petrus und Johannes, zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen. Denn es war schon Abend geworden. Die haben die Sache offensichtlich sehr ernst genommen und gleich eine ganze Truppe zu den beiden Aposteln geschickt dort. Da waren einmal die Priester, steht hier. Die waren offiziell im Amt, die waren für das Abendopfer zuständig gewesen. Und dann höchstpersönlich der Hauptmann des Tempels, da steht im Griechischen das Wort Strategos. Das war also sozusagen der Oberstratege des Tempels, der Leiter der Tempelpolizei. Die polizeiliche Aufsicht für den Tempel hatten die Römer nämlich an die Juden abgetreten, um nicht in deren religiöse Streitigkeiten verwickelt zu werden. Und nach dem Hohepriester war dieser Tempelhauptmann der zweithöchste Funktionär dort im Tempel. Also wirklich große Prominenz tritt an. Und dann ist hier noch die Rede von den Sadduzäern. Das war die politische Gruppierung, aus der die meisten Priester kamen, die hohen Priester ohnehin, das waren alles Sadduzäer. Aber es gehörten auch ein paar Laien zu dieser Gruppe, meist reiche Landbesitzer, also insgesamt Leute mit Einfluss. Und sie wollen jetzt im Verein diese spontane, unangemeldete Missionsdemonstration schnellstens auflösen. Und weil es für heute zu spät ist, das Problem verwaltungstechnisch und juristisch anzugehen, stecken sie die Apostel für eine Nacht ins Gefängnis. Am nächsten Morgen tritt dann das offizielle Gericht der Juden zusammen. Der sogenannte Sanhedrin. Dieses Gremium war zuständig für die inneren Angelegenheiten der Juden. die religiösen sowohl als auch die politischen. Und normalerweise tagte der Sanhedrin auch im Tempelbereich, so an der Westgrenze des Tempelbergs. Das ist alles geografisch sehr dicht beieinander. Und dann lesen wir hier weiter, Vers 5, als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Und hier können wir mal wieder sehen, wie korrekt Lukas berichtet. Er nennt nämlich alle drei Gruppen, aus denen sich dieses Gericht, dieser Sanhedrin, zusammensetzte. Die Obersten, das waren die führenden Priester, auch Hohepriester genannt, das waren zumeist Sadduzäer, dann die Ältesten, das waren die nicht-theologischen Mitglieder des Sanhedrins, sie kamen meist aus der Wirtschaft, waren Köpfe der aristokratischen Familien, also ebenfalls Sadduzäer. Tja, und dann die Schriftgelehrter, die Juristen, die Bibelforscher, die gehörten größtenteils zu den Pharisäern. Die Pharisäer waren also wesentlich konservativer, auch theologisch, als die Sadduzäer. So, und Vers 6 nennt dann noch einige Namen aus der führenden Priesterklique. Da ist Hannas. Dieser Hannas wird noch hohe Priester genannt, obwohl er schon Jahre vorher von den Römern abgesetzt wurde. Aber die Juden achteten ihn noch und er hatte so den Titel wie Altbundespräsident. Und so war er gewissermaßen althohe Priester Hannas. Er genoss noch ganz schön viel Autorität, auch als graue Eminenz hinter den Kulissen. Und dann der amtierende Hohepriester Kaiphas, das war sein Schwiegersohn, Sie sehen schon, die Cliquenwirtschaft. Beide haben ganz deutlich beim Prozess gegen Jesus mitgewirkt. Und dann noch zwei Namen von weiteren Mitgliedern aus angesehenen Priestersippen, sind sonst nicht weiter bekannt, die hier genannt werden, nämlich Alexander und Johannes. Und merken Sie sich das schon mal, der Tempel war offensichtlich in der Hand einiger weniger Familien. Das ist also nichts Neues, Cliquenwirtschaft damals wie heute. So, und dann führen diese Sanhedrin-Leute ihr übliches Ritual durch, Vers 7. Sie stellten sie, also Johannes und Petrus, vor sich und fragten sie. Das war ein ganz typisches Verfahren. Im Halbkreis saßen die Richter um die Angeklagten herum. Wir wissen das aus anderen Quellen. Und dann standen dort im Halbkreis Petrus und Johannes und mussten sich verantworten. 71 Leute gehörten zum Sanhedrin, wenn er in vollständiger Besetzung tagte. Und dann stellt man ihnen die entscheidende Frage in Vers 7. Woher nehmt ihr die Autorität und das Recht, so aufzutreten? Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? In wessen Namen handelt ihr? In wessen Auftrag? Ihr habt keine Lizenz zum Heilen, ihr habt keine Lizenz zum Predigen, ihr habt keine Lizenz, hier im Tempelbereich irgendwelche Veranstaltungen durchzuführen. Bitte schön, wer gibt euch das Recht? Jetzt verantwortet euch mal. Wir haben es euch nicht gegeben. Also es gab gleich mehrere fragwürdige Punkte zu klären. Einmal diese Haltung, diese Heilung, wer steckte eigentlich dahinter? War das irgendeine Scharlatanerie, was war da gelaufen? Dann der Inhalt der Predigt, die sie gehalten haben. Und die Tatsache, dass sie es überhaupt gewagt hatten, öffentlich im Tempel zu reden. Obwohl die Behörden ihnen dafür noch keinen Stempel gegeben hatten. Und wie man diese beiden Johannes und Petrus sah aus Perspektive der Priester, das können Sie im Vers 13 nachlesen. Da heißt es nämlich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Was heißt das? Das bedeutet nicht, dass die intellektuell schlecht bestückt waren, sondern ungelehrt heißt, sie hatten kein Theologiestudium absolviert. Sie hatten keine klassische rabbinische Ausbildung und sie waren auch nicht an unserer ART gewesen, also ungelehrte Leute. Und dann steht hier, sie waren einfache Leute, das heißt, sie hatten kein Amt, keinen professionellen Status. Und trotzdem reden sie so beeindruckend. Genau genommen war es ja umgekehrt. Die hatten das beste Theologiestudium gehabt, was man sich überhaupt denken konnte, nämlich bei dem Herrn Jesus Christus selbst. Er hatte sie 3 Jahre lang ausgebildet, von morgens bis abends. Und hatte sie besser im ganzen biblischen Zusammenhang unterwiesen, als jeder Professor das gekonnt hätte. Und sie hatten auch das höchste Amt überhaupt. Sie waren, überlegen Sie mal, Apostel. Da würde sogar der Papst vor Neid erblassen, wenn er Apostel sein dürfte. Also sie waren weder ungelehrt noch ohne Amt. Aber das konnten die Priester natürlich nicht einordnen. Das haben sie auch nicht akzeptiert. Und so wollen sie jetzt die Apostel in die Enge treiben. Und was macht Petrus, der Sprecher von den beiden war? Er hält mal wieder eine Predigt. Petrus nutzt die Situation, um diesen Führern zu erklären, was es mit der Heilung auf sich hat. Und vor allem, warum die unbedingt ihre Meinung über Jesus ändern sollten. Das war ihr Hauptproblem. Warum die ihre ganze persönliche Haltung zu Jesus ändern sollten. Das will er ihnen deutlich machen. Und dann spricht er sehr höflich, wie Sie hier sehen, und er wählt auch, wie ich meine, einen ganz geschickten Einstieg in Vers 8. Da heißt es, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Also Petrus war wirklich von Gottes Geist, von Gottes Nähe ganz bestimmt, das bedeutet das hier. Und dann sprach er zu ihnen. Und er fängt ganz höflich an, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten. Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, man kann sich vorstellen, dass Petrus hier ein wenig lächelt. Also wir werden angeklagt, weil wir was Gutes getan haben, weil wir einem Menschen geholfen haben. Und dann kommt er sehr schnell zum Punkt, dann kommt er sehr schnell zum Schlüsselsatz dieses ganzen Textes. Sehen Sie ab Vers 10, da sagt er, so sei nun euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn, also durch Jesus, steht dieser hier, der Geheilte, gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und jetzt kommt's. Und es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Jetzt wissen Sie auch, warum ich vorhin Professor Beck zitiert habe. Denn Petrus macht genau das, was Beck am liebsten verbieten will. Er sagt, es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden können. Wenn wir eine Überschrift für diesen Text suchen, könnten wir in großen Lettern darüber schreiben, kein anderer Name. Kein anderer Name oder auch der Absolutheitsanspruch Jesu. Liebe Leute, in diesen wenigen Versen, da sehen wir, was den Kern des christlichen Glaubens ausmacht. In diesen wenigen Versen, da steht das Herzstück unserer Überzeugung, was wir unseren Kindern im Kindergottesdienst nahebringen wollen, was wir der kleinen Christin Otto verständlich machen wollen und ihre Eltern ihr verständlich machen wollen. In diesen wenigen Versen, da steht die Wahrheit, für die unzählige Christen bereit waren, ihr Leben zu opfern und notfalls auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Und wohlgemerkt, sie waren nicht bereit, andere dafür zu töten, sondern sie waren bereit, lieber selbst zu sterben, als diese Wahrheit zu verleugnen. Weil sie wussten, hier geht es ums Ganze, hier geht es um alles oder nichts, um Sein oder Nichtsein. Und wir müssen jetzt fragen, was hat es auf sich mit dieser Wahrheit? Was hat es auf sich mit diesem Absolutheitsanspruch Jesu Christi? Und ich will versuchen, das jetzt in den nächsten Minuten in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen, wie es uns hier im Text gezeigt wird. Und dazu wage ich etwas, was predigttechnisch eigentlich verboten ist. Und ich bitte darum, alle Studenten der Akademie wegzuhören. Wenn Sie das machen würden, dann bekämen Sie dafür ganz schlechte Noten. Für jedes Kennzeichen dieses Absolutheitsanspruchs wähle ich nämlich ein Fremdwort. Das passt einfach diesmal ganz gut. Ich denke, das ist merkbarer, aber das ist eine große Ausnahme. Also, das Erste, der Absolutheitsanspruch Jesu ist exklusiv. Wenn Sie mitschreiben, das Erste exklusiv. Vers 12. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben. Der Absolutheitsanspruch Jesu ist exklusiv. Ausschließlich. Er schließt alle Konkurrenten aus. Und wohlgemerkt, das hat nicht im Entferntesten etwas mit Gewalt zu tun. Petrus will nicht verhindern, dass die anderen ihre Meinung sagen können. Christen haben sich immer auch für die Glaubensfreiheit der anderen eingesetzt. Aber Petrus ist überzeugt, wenn es ums Heil geht, das heißt um die Schicksalsfrage jedes Menschen, um die Frage, wo läuft das Leben hin? Und was wird aus dem Sinn meines Lebens? Wo verbringe ich meine Ewigkeit? Dann helfen die anderen Wege nicht weiter. Dann helfen sie nicht wirklich weiter. Dann gibt es nur einen Weg, auf dem wir zum Heil kommen, zur Rettung kommen. Dann gibt es nur einen Namen, den es anzurufen lohnt. Und das ist der Name Jesus. Das sagt Petrus. Und wohlgemerkt, er sagt nicht nur, ich glaube, dass Jesus Wahrheit ist. Das würden viele sagen. Das hat auch Frau Käßmann etwa immer wieder auf solche Fragen, etwa in einem IDEA-Interview betont. Was meinen Sie, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben? Und hat Frau Käßmann oft gesagt, ja, ganz klar, das glaube ich auch. Für uns Christen ist Jesus der einzige Weg zu Gott. Für uns Christen. Petrus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, jenseits von Jesus gibt es kein Heil. Er ist der Einzige, sagt er, durch den man selig werden, das heißt gerettet werden kann. Er ist der Einzige, der uns mit Gott versöhnen kann. Er ist der Einzige, der den heiligen Gott, der uns wegen seiner Heiligkeit verdammen muss, weil Gott und Sünde nicht zusammenpassen. Er ist der Einzige, der uns zu Kindern dieses Vaters machen kann. Er ist der Einzige, der uns zu Bürgern des Himmels machen kann. Warum? Weil er die Strafe, die wir verdient hätten, für uns getragen hat. Für mich und für sie. Und für Petrus und für Johannes und für die Sadduzäer und für alle. Er ist der Einzige. Und darum ist in keinem anderen Heil, das ist exklusiv. Welche Religion auch immer kommen mag, welche Ideologie auch immer nach den Menschen greifen mag, denken Sie an diesen Ausruf der Nazis, Heil Hitler. Heil kommt durch Hitler. Und schon dieser Gruß reichte meinem Urgroßvater aus, um zu begreifen, was für ein antigöttlicher Abgrund sich da auftat. Weil er sagte, wer sich selbst mit Heil grüßen lässt und mit seinem Namen Heil verbindet, der muss gegen den lebendigen Gott gerichtet sein, der allein das Heil schenkt durch seinen Sohn Jesus Christus. Da war für ihn die Sache klar, da brauchte er gar keine anderen Hinweise mehr, um zu sehen, dass dieser Mann Antigöttliches wollte. Es ist in keinem anderen Heil. Und viele Zeitgenossen können diese Leidenschaft des Petrus, diesen Ernst nicht verstehen. Und sie sagen, ja, warum muss man das alles so eng sehen? Was ist denn so schlimm dran, wenn nicht alle dasselbe glauben? Warum sollen denn die Moslems nicht einfach fröhlich ihrem Allah vertrauen? Klammer auf, ob sie das wirklich so fröhlich tun, sprechen Sie mal mit dem Moslem. Also, warum sollen wir überhaupt versuchen, sagen viele, sie zu überzeugen, sie zu gewinnen? Warum sollen wir das überhaupt machen? Und hier in Vers 12 gibt uns Petrus die Antwort. Er sagt, weil es sonst nirgendwo Rettung gibt. Das ist der Grund. Weil das Leben der Menschen, die Jesus ablehnen, scheitern. Das ist das Problem. Scheitert auf ewig. Verstehen Sie, es geht hier nicht um blasse Theorien, sondern es geht um handfeste Wirklichkeit. Die Frage, ja, gehen Sie ruhig, erstmal in Ruhe raus. Haben wir einmal Zeit zum Durchpusten und dann geht's weiter. Die Frage nach Wahrheit ist kein Luxusartikel. Das müssen wir immer wieder deutlich sehen. Das ist doch schon im praktischen Alltag so. Wahrheit ist kein Luxusgut, sondern Lebenselixier. Schauen Sie mal, das ist doch auch nicht egal im Alltag, ob ich mich an eine Wahrheit oder an einen Irrtum halte. Wenn auf meinem Bankauszug nur 1.000 Euro stehen, obwohl es eigentlich 2.500 sein müssten, dann werde ich mich doch nicht damit zufrieden geben, dass der Beamte mir sagt, ach, bitteschön, und seien Sie doch mal nicht so kleinlich. Ja, das eine ist Ihre Wahrheit, das andere ist meine Wahrheit. Was heißt hier Wahrheit? Was heißt hier richtig? Was heißt hier Irrtum? Ja? Oder wenn wir eine medizinische Diagnose bekommen, ob das wahr ist oder Irrtum, das kann über Leben und Tod entscheiden. Wahrheit ist kein überflüssiger Luxusartikel. Und wie viel mehr gilt das für den Glauben? Wie viel mehr gilt es dort, wo wir mit den letzten existenziellen Fragen zu tun bekommen? Worauf verlasse ich mich im Leben und im Sterben? Was darf ich hoffen? Woran mache ich mein Leben fest? Jeder nüchterne Mensch, dem sein Leben lieb ist, der muss sich diesen Fragen stellen. Da kann ich einfach sagen, oh, Wahrheit, Wahrheit. Und wenn er sich diesen Fragen stellt, dann merkt er, dass die Antworten der Religionen hart aufeinanderprallen. Das ist nicht einfach alles gleich, worauf Menschen hoffen. Jetzt diese neueste Hoffnungsfigur, an die sich viele im Iran klammern, ein 8-jähriger Junge, Mahdi, der RTL hat darüber berichtet. Viele Moslems glauben ja, dass Allah 12 Vertraute auf die Erde gesandt hat. Und der letzte Vertraute, der sogenannte Mahdi, wurde im Jahr 951 lebendig entrückt, lernen die Moslems und soll wieder auf die Erde kommen. Nun glauben viele im Iran, dass dieser 8-jährige Junge, dieser Mahdi sei, hat einen ganz besonderen Eifer an den Tag gelegt. Also wenn seine Schulkumpel Fotos von Fußballern gesammelt haben, hat er Fotos von Selbstmordattentätern gesammelt, hat gesagt, dass er sich als Märtyrer für Allah einsetzen wolle, schon mit 8 Jahren. Er predigt regelmäßig in einer Moschee und viele hoffen, er wird derjenige sein, in dem Allah gekommen ist, um mit dem Schwert eine neue gerechte Ordnung zu bringen. Worauf vertrauen Menschen alles? Woran klammern sie sich? Worauf hoffen sie? Das ist nicht alles gleich. Die Antwort von Petrus, die Antwort der Bibel ist eine völlig andere. Er sagt, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Retter. Und das ist Jesus. Kein anderer Name. Und was ist mit denen, die von diesem Weg nie gehört haben? Da dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott gerecht ist. Dass Gott es mit denen auch richtig und gerecht machen wird. Aber für uns trifft diese Entschuldigung nicht zu. Wir haben davon gehört, wir kennen den Namen Jesu, wir wissen, was die Bibel über ihn berichtet. Der Absolutheitsanspruch Jesu ist exklusiv. Und das hat nicht nur Petrus gesagt, das hat schon Jesus selbst gesagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und wie umfassend diese Exklusivität ist, zeigt uns Petrus mit dieser plastischen Formulierung. Sehen Sie es nochmal hin im Vers 12. Er sagt, kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Also unter dem ganzen Himmel. Das heißt weltweit. Wo immer du suchst, wen immer du fragst, wer immer du bist, unter dem gesamten Himmel, auf allen Kontinenten dieser Erde, gibt es keinen anderen Namen und keinen anderen Weg. Nicht nur bei uns im sogenannten christlichen Abendland, auch im Iran, auch in Israel, überall. Liebe Leute, wer so etwas sagt, der darf sich nicht wundern, wenn er Widerspruch erregt. Ist überhaupt kein Wunder. Und das ist das zweite Merkmal der Absolutheit Jesu. Sie ist nicht nur exklusiv, sondern sie ist auch zweitens provokativ. Die Absolutheit Jesu ist zweitens provokativ. Sie provoziert, sie fordert die Menschen heraus. Das ist doch kein Wunder, dass die jüdischen Führer gleich mit versammelter Mannschaft dort anrücken, dass sie das auch nicht länger aushalten, dass sie nicht einfach gelassen einen Hausmeister schicken, sondern dass sie alles tun und selber in die Hand nehmen, um diese Apostel endlich mundtot zu machen. Und dann können Sie das hier sehen in Vers 15. Dann beraten sie sich, nachdem sie mit ihnen gesprochen haben. Und dann heißt es in Vers 15, da hießen sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, also damit diese Botschaft sich nicht weiter verbreiten kann, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen mehr reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Und dann in Vers 21 nochmal, da drohten sie ihnen und ließen sie gehen. Die Absolutheit Jesu ist provokativ. Und manche Kritiker haben gesagt, ja, woher hatte der Lukas überhaupt diese Hintergrundinformationen, was die miteinander verhandelt haben, als Johannes und Petrus nicht dabei gewesen sind. Nun, das ist ziemlich leicht zu erklären. Wahrscheinlich, möglicherweise war Paulus dabei. Er gehörte ja zu dem Zeitpunkt noch zur anderen Seite. Auf alle Fälle dürfte Gamaliel dabei gewesen sein, der Professor von Paulus, gewissermaßen sein Doktorvater. Und der hat das dann später dem Paulus mit Sicherheit erzählt. Und Paulus nach seiner Bekehrung wird es dem Lukas berichtet haben, denn Paulus und Lukas hatten sowieso eine enge Verbindung miteinander. Also das ist überhaupt nicht schwierig, wie der Lukas an diese Information herangekommen sein könnte. Und sie beraten nun, sie sind voll provoziert und sie haben allen Grund, die Apostel zum Schweigen zu bringen. Denn überlegen Sie bitte mal. Wenn das stimmt, was die Apostel sagen, dann haben sich die Führer der Juden nicht nur leicht geirrt, sondern viel schlimmer, sie haben den wahren Messias getötet. Das wäre ja die Konsequenz. Und dann stehen sie mit einer schweren Schuld vor Gott. Und das, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Das ist das Problem dieser Leute. Verstehen Sie, das war höchst existenziell für die, was Petrus hier sagte. Und Petrus hält nicht hinter dem Berg. Er stellt ihnen ihre persönliche Situation ganz deutlich vor Augen in Vers 10. Er sagt, derselbe Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Und das ist das Ungeheure in diesem Moment. Und überlegen Sie mal, wenn heute die Absolutheit Jesu verkündet wird, dann ist das nicht weniger provokativ und nicht weniger beunruhigend auch für uns. Na klar, wir haben nicht direkt dazu beigetragen, Jesus zu töten. Nicht direkt, wie die Zeitgenossen, die Juden und die Römer im Verein. Aber, wenn Jesus die Wahrheit sagt, wenn das stimmt, was im Neuen Testament steht, dann sind wir auch schuldig vor Gott. Dann könnte Petrus uns genauso sagen, derselbe Jesus, an den ihr nicht glaubt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Derselbe Jesus, den du einfach links liegen lässt, der dir in deinem Leben nichts bedeutet, den hat Gott zum Mittelpunkt der Weltgeschichte gemacht. Derselbe Jesus, den du nicht nötig zu haben glaubst, den hat Gott zum einzigen Retter und Richter für alle Welt bestimmt. Das ist provokativ für uns ganz genauso. Und wissen Sie, was die Sache für die Sadduzäer besonders schlimm macht? Petrus setzt nicht nur einfach wüste Behauptungen in die Welt, sondern für alles, was er sagt, gibt er ihnen eine saubere Begründung. Das ist der Punkt hier. Und Sie können dem so gut wie nichts entgegensetzen. Lesen Sie sich diesen Text bitte nochmal ganz in Ruhe heute irgendwann im Laufe des Tages durch. Und das ist das dritte Kennzeichen der Absolutheit Jesu. Sie ist exklusiv, sie ist provokativ und sie ist drittens argumentativ. Petrus nennt Argumente. Er sagt nicht einfach, ja gut, da musst du eben mal die Augen schließen und etwas religiös werden, sondern wenn er Jesus als den einzigen Retter darstellt, dann belegt er das mit soliden Gründen. Das Neue Testament fordert uns nirgendwo zu einem blinden Sprung auf, sondern wir werden immer wieder eingeladen, die Fakten zu sondieren. Deswegen sagt Petrus ja auch hier in Vers 20, wir können nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Wir haben was gesehen und wir haben was gehört. Und das teilen wir euch mit. Gute Argumente. Das erste Argument war, dass der Mann geheilt war. Das konnte keiner wegdiskutieren. Und das merken die Sadduzäer auch. Das steht in Vers 14, wenn Sie mal hinschauen. Da heißt es, sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Das war schwierig für sie. Und in Vers 22 steht es nochmal, denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem die Heilung geschehen war. Also das heißt, die kannten den viele. Und die wussten, dass der 40 Jahre lang nicht laufen konnte. Und die sahen den Unterschied vorher, nachher. Das war ein starkes Argument. Einen solchen Wahrheitsbeweis hatten die Priester für sich nicht zu bieten. Und dann das zweite Argument, was Petrus bringt, das steht in Vers 11. Da zitiert Petrus aus dem Alten Testament, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und er sagt ihnen, Mensch, ihr kennt doch Psalm 118, Vers 22. Da wird der Messias mit einem kostbaren Baustein verglichen, den die Bauleute weggeworfen haben. Und sie meinten, sie wären ihn damit los. Aber Gott hat ihn gewissermaßen zurückgeholt und hat ihn zum Grundstein der Weltgeschichte gemacht. Und seht mal, genau das hat sich an Jesus erfüllt. Der ist zum Eckstein der Weltgeschichte geworden. Der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der ist zum Eckstein geworden. Ist doch genau so gekommen. Und wenn ihr mich fragt, womit ich das beweisen kann, dass Jesus wirklich der Eckstein ist, dann nenne ich euch mein drittes Argument. Also der geheilte Mann, der Bezug zum Alten Testament und das dritte Argument ist nun das stärkste, Vers 10. Er ist auferstanden von den Toten. Das dritte Argument ist das stärkste. Er ist auferstanden von den Toten, Vers 10. Darum ist Jesus ohne wirkliche Konkurrenz bei den Religionen, weil niemand anderes das von sich behaupten kann. Niemand anders. Darum ist er der einzige Weg. Kein Buddha, kein Mohammed, kein Konfuzius hat dagegen etwas zu sagen. Und überlegen Sie mal, die Sadduzäer wären sofort aus dem Schneider gewesen, wenn sie die Auferstehung hätten bestreiten können. Dann wäre das ganze Kartenhaus der christlichen Botschaft in sich zusammengestürzt. Dann hätten die vielleicht noch so ein paar nette Lebensregeln gehabt, aber das wäre es dann auch gewesen. Aber, und das ist auch interessant, die Sadduzäer haben es offensichtlich nicht mal versucht, die Auferstehung in Frage zu stellen. Das ist ganz auffällig. Wir finden in dieser ganzen Diskussion und auch später weiter hinten nicht den leisesten Hinweis darauf, dass die Sadduzäer an der Wirklichkeit der Auferstehung herumgedeutelt hätten. Weil sie es einfach nicht konnten, weil sie keine Argumente hatten. Und gerade die Sadduzäer hätten das liebend gern gemacht. Wenn einer die Auferstehung in Frage gestellt hätte, dann am liebsten die Sadduzäer. Ich sagte schon, das waren die liberalen Theologen des ersten Jahrhunderts. Die glaubten prinzipiell nicht an ein Leben nach dem Tod. Reden wir uns noch nicht ein, damals waren sie sowieso alle so leichtgläubig und haben alles geglaubt. Es ist Unfug, das stimmt nicht. Die Sadduzäer waren klassische Rationalisten. Sie leugneten die Möglichkeit einer Auferstehung. Sie leugneten die Existenz von Himmel und Hölle im Jenseits. Sie leugneten die Existenz von Engeln. Und wenn einer daran interessiert gewesen wäre, die Auferstehung als Irrtum zu entlarven, dann wären es die Sadduzäer gewesen, weil ihre ganze Lehre daran hing. Aber sie konnten es nicht. Sie hatten schlichtweg keine Argumente und erst recht keine Beweise. Aber der Absolutheitsanspruch Jesu ist argumentativ. Und man kann sich vorstellen, was für ein Albtraum das für die Sadduzäer gewesen sein muss. Diese Situation, auch für Kaiphas und Hannas, die ja bei der Verhandlung gegen Jesus dabei gewesen waren und die meisten ihrer Kollegen wohl auch einige Wochen vorher, je länger das Gespräch dauerte, umso stärker wurden sie bestimmt an den Prozess gegen Jesus erinnert. Und wie sie da schon große Schwierigkeiten hatten, mit ihm fertig zu werden. Tja, und dann haben sie ihr Gewissen einfach betäubt und sie hatten gemeint, mit der Kreuzigung, da haben wir das Problem aus der Welt geschaffen. Und jetzt saßen schon die Nachfolger wieder vor ihnen. Voller Gewissheit und voller Unternehmungsgeist. Derselbe Petrus, der noch Wochen vorher feige weggelaufen war, als man ihn gefragt hatte, ob er denn zu Jesus gehören würde, der hielt jetzt öffentliche Reden. Der ließ sich jetzt anstandslos gefangen nehmen und blieb trotzdem noch fröhlich. Und draußen in der Stadt gab es inzwischen eine schnell wachsende christliche Gemeinde, die sich ausbreitete. Nicht mal mit der Verhaftung hatten sie ja verhindern können, dass weitere Leute gläubig wurden. Das steht ja in Vers 4. Als sie Petrus und Johannes verhaftet hatten, da heißt es, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer allein, die zur Gemeinde gehörten, stieg auf etwa 5000. Also zu dem Zeitpunkt, nach einigen Wochen Mission, gab es schon etwa 5000 gläubig gewordene Männer in der Gemeinde. Plus Frauen, plus Kinder. Damals wurden eben nur die Männer bei den Statistiken gezählt in der Regel. Und wenn das alles stimmen würde, dann hätten sie wirklich den Messias getötet. Und nun merken die Sadduzäer, wie ihnen die Argumente ausgehen. Und genau das wäre ihre Chance gewesen. Denn jetzt hätten sie eigentlich umkehren können. Jetzt hätten sie eigentlich sagen müssen, gut, wir müssen neu nachdenken. Wir müssen unsere Voraussetzungen prüfen. Wir müssen ehrlich werden mit uns selbst. Und wenigstens die Möglichkeit einräumen, dass das wahr ist, was Petrus sagt. Das wäre ehrlich gewesen. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben diese Chance einfach so vorbeigehen lassen. Und eine allzu harte Aktion gegen Petrus und Johannes können sie sich nicht leisten. Noch nicht, weil das Volk noch zu positiv über die Apostel denkt. Das steht hier in Vers 16. Also ein offenkundiges Zeichen geschehen, das ist allen bekannt. Wir können es nicht leugnen. Also wir werden keine populistische Mehrheit dafür bekommen, wenn wir die jetzt einfach töten lassen, die Apostel. Jetzt noch nicht. Das kommt erst später. Aber sie müssen das Ganze eindämmern. Und wie versuchen sie es? Mit der typischen Einschüchterungsmasche. Ja, Vers 17, damit es nicht weiter einreiße, wollen wir ihnen drohen und ihnen verbieten zu predigen und das sagen sie ihnen dann auch. Und was erreichen sie damit? Gar nichts. Das genaue Gegenteil. Denn was sagt Petrus jetzt? Er sagt in Vers 19, Petrus aber und Johannes antworteten in der gleichen Weise, nämlich sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie sagen, wir können nicht anders. Wir müssen predigen. Wir können uns gar nicht einschüchtern lassen von Gott. Und schauen Sie, hier bekommen wir ein letztes Kennzeichen, der Absolutheit Jesu zu greifen. Weil Petrus nämlich weiß, dass sein Herr und sein Retter allen anderen Mächten überlegen ist. Darum lässt er sich nicht einschüchtern. Deswegen können wir sagen, der Absolutheitsanspruch Jesu ist nicht nur exklusiv, ist nicht nur provokativ, ist nicht nur argumentativ, sondern er ist auch antidepressiv. Antidepressiv ist der Absolutheitsanspruch Jesu. Das war das beste Wort, was ich dafür finden konnte. Er erweist sich als ein wunderbares Heilmittel gegen Entmutigung, gegen Menschenfurcht, gegen Hoffnungslosigkeit. Der Absolutheitsanspruch Jesu ist antidepressiv. Sie wissen, unser Herr ist der König der Könige. Unser Herr ist sogar stärker als der Tod. Und klar, auch wir haben manchmal Angst. Und auch Petrus und Johannes wird es jetzt mulmig gewesen sein, als da diese Truppe der Tempelfunktionäre auf sie zukam und als man sie dann mitnahm und zur Verhandlung schleppte und einkerkerte. Das wird ihnen auch alles nicht einfach nur so nebenbei leicht bekommen sein. Die werden auch ihre Angst gehabt haben. Aber sie wussten, Gott ist stärker. Und Jesus ist der absolute Herr. Und sogar gestern Abend, als sie uns verhaftet haben, sind neue Menschen zum Glauben gekommen. Hier Vers 4 steht's doch. Uns konnten sie einsperren, aber Gottes Wahrheit konnten sie nicht einsperren. Dieser Absolutheitsanspruch Jesu ist antidepressiv. Und diese Wirkung ist so deutlich, dass sie auch den Gegnern auffällt. Sehen Sie mal in Vers 13, da heißt es, sie aber, die Sadduzäer, sahen den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich. Freimut, da steht im Griechischen das Wort Paresia. Und das meint eigentlich eine königliche Freiheit, die Freiheit des römischen Bürgers, der das Recht hatte, in der Volksversammlung die Stimme zu erheben. Das war Paresia. Und sie sagen, keine Theologen, keine lizenzierten Prediger, aber diese Freiheit, diese Gewissheit, unvorstellbar. Und schauen Sie, was für eine königliche Freiheit klingt uns aus diesen Worten in Vers 19 entgegen, wo Petrus sagt, ihr müsst selber beurteilen, ob es vor Gott richtig ist, dass wir euch mehr gehorchen als ihm. Und da sagt er etwas ganz Entscheidendes. Wir stehen vor einer höheren Instanz. Wir stehen vor Gott. Na klar, als Christen sollen wir auch die staatlichen Institutionen achten. Petrus hat genug dazu geschrieben und gesagt. Und Jesus auch. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und zahlt eure Steuern und achtet die Regierenden. Und das ist alles ganz deutlich gesagt. Christen haben eine Verantwortung gegenüber dem Staatswesen, in dem sie leben. Aber wenn der Staat euch zum Ungehorsam gegen Jesus Christus verleiten will, dann muss klar sein, wem unsere letzte Treue gehört, wem unsere letzte Hingabe gilt. Und das ist nicht der Staat und das ist auch nicht die politische Korrektheit, sondern das ist allein Jesus Christus. Und darum sagt Petrus, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Warum? Die Antwort steht in Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können, als nur der Name Jesu. Und so erweist sich der Absolutheitsanspruch Jesu als ausgesprochen antidepressiv, als Rückenwind der Ermutigung. Und dieser Rückenwind hat die Gemeinde Jesu bis heute vorangetrieben. Bis heute. In China gibt es einen weit bekannten Christen namens Samuel Lamp. Dieser Samuel Lamp, der kam ins Gefängnis wegen seines Glaubens. Und dort im Gefängnis hat er ein hineingeschmuggeltes Neues Testament bekommen und teilweise abgeschrieben und weite Teile der Bibel auswendig gelernt. Und dann haben sie das gemerkt und haben sie ihn zu noch mehr Jahren Gefängnis verurteilt. Und er hat das alles hingenommen und er war nicht verbittert. Und nach seiner Entlassung aus der Haft im Jahr 1978 gründete er dann in der Millionenstadt Zhuanghao die wohl größte Untergrundkirche in China. Und inzwischen versammeln sich in dieser Untergrundkirche in offiziell bekannten Räumen natürlich 4000 Christen jeden Sonntag. Sie müssen mehrere Gottesdienste durchführen, weil sie gar nicht alle gleichzeitig in einem Raum versammeln können. Es ist schön, wenn das bei uns irgendwann auch mal so ist. Und ein Freund von mir, der ihn besucht hat dort, der hat geschrieben, das sei so bewegend, so tief beeindruckend, dass man bei ihm keine Spur von Bitterkeit feststellen konnte, wenn er von seiner langen Haftzeit oder auch von den Beschlagnahmungen der Bücher und Kopiergeräte und so weiter erzählte, die in den letzten Jahren in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen stattgefunden hatten. Keine Spur von Verbitterung, sondern die Zuversicht dessen, der weiß, dass Jesus der Herr ist und der Sonntag für Sonntag noch seine Predigt dort hält. Und der weiß, dass sein Weg auf dieser Erde nicht mehr sehr weit gehen wird. Und der doch dankbar ist für das, was sein Herr auch in China tut. Und er hat dann zu Wolfgang Bühne gesagt, sagt denen im Westen, sie sollen nicht zu sehr dafür beten, dass der Druck hier ganz aufhört in China. Denn wenn der Druck ganz weg ist, ist die Gefahr viel größer, dass wir uns für den Materialismus und für die ganze Oberflächlichkeit öffnen, als wenn wir so Tag für Tag merken, wie sehr wir auf den lebendigen Gott, auf Jesus Christus angewiesen sind. Der starke Rückenwind der Gewissheit, er ist der Herr und er kommt zum Ziel. Der Absolutheitsanspruch Jesu ist durch und durch antidepressiv. So kommen wir zum Schluss. Überlegen Sie, was für einen Eindruck muss diese Begegnung auf die jüdischen Führer gemacht haben? Es gibt nur zwei Kapitel danach, in Apostelgeschichte 6, Vers 7, eine kleine Bemerkung, in der es folgendermaßen heißt, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und dann kommt's. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Auch viele Priester wurden Christen. Vielleicht waren einige von denen dabei, die dieses Gespräch mit Petrus und Johannes geführt hatten. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sie das nicht in Ruhe gelassen hat, dass ihnen das schlaflose Nächte gemacht hat. Und wenn Petrus doch recht haben sollte und dass sie schließlich zu dem rettenden Glauben an den Herrn Jesus Christus gefunden haben und gemerkt haben, es ist in keinem anderen das Heil. Wer so deutlich mit Jesus konfrontiert wird, der muss sich entscheiden. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Halten Sie das bitte fest. Der Absolutheitsanspruch Jesu ist exklusiv. Er schließt alle anderen Wege aus. Er ist provokativ, weil er uns herausfordert und uns mit der Tatsache konfrontiert, dass wir Vergebung von Gott brauchen. Er ist argumentativ, weil er uns erzählt und belegt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Gute Gründe haben die Apostel genannt. Und er ist viertens antidepressiv, weil das Wissen um die Absolutheit Jesu der starke Rückenwind ist, der uns auch gegen alle Widerstände nach vorne treibt und uns Mut macht und uns festhält. Und darum ist er schließlich, dieser Absolutheitsanspruch Jesu, appellativ. Es ist ein Appell. Er enthält eine dringende Aufforderung. Er ist appellativ. Petrus knallt seinen Hörern das nicht einfach an den Kopf, sondern er wirbt um sie im Namen Jesu. Und wenn wir diese Zeilen lesen, dann fordert derselbe Jesus Christus auch uns auf. Ganz gleich, wie unser Leben bisher verlaufen sein mag. Er fordert auch uns auf, uns zu prüfen, wie stehst du zu dem lebendigen Gott? Auf welchen Wegen versuchst du, dein Leben zu meistern? Wie willst du ans Ziel kommen? Womit willst du leben und worauf willst du sterben? Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, auch dir gegeben, wodurch du gerettet werden kannst, als allein der Name Jesus Christus. Rufe ihn an. Denn er lebt. Amen.